Kartellparteien in Panik. Bundestag debattiert Antifa-Verbot. Weltpremiere in Malibu. Dokumentarfilm enthüllt unveröffentlichte Impfstudie. Und AfD-Politiker zu NGO-Komplex. Die Regierung bekämpft damit die Opposition. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu den Nachrichten auf 1. Die USA, Ungarn und die Niederlande haben es bereits vorgemacht. Dort gilt die linksextreme Antifa als Terrororganisation. In Deutschland dagegen können viele Antifa-Gruppen immer noch auf eine Förderung durch Steuergelder vertrauen. Jedenfalls noch, denn auf Antrag der AfD diskutierte der Deutsche Bundestag heute lebhaft über ein mögliches Verbot der häufig gewalttätigen Strukturen. Doch die Reaktionen der Kartellparteien lassen nicht darauf schließen, dass zukünftig konsequent gegen Linksextreme vorgegangen wird. Die Grünen-Abgeordnete Lamia Kador etwa stellte trotz einer einheitlichen Fahne und den stets gleichen Parolen die Existenz der Antifa an sich in Frage.
Für ein Verbot braucht es eine klar benennbare Organisation, deren Bestrebungen sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Die Antifa ist kein Verein und keine Organisation. Es ist ein Sammelbegriff für Personen und lose Gruppen, die sich gegen Faschismus, Neonazismus, Antisemitismus und Rassismus engagieren.
Angesichts gewalttätiger Angriffe, etwa durch die Hammerbande, fragen sich außerdem viele Nutzer in sozialen Medien, ob die Grünen-Politikerin im Bundestag Opfer linker Gewalt verspottete.
Halten Sie nichts aus, austeilen, aber nichts einstecken können? Im Boxsport nennt man das Glaskinn. Ich nenne das Heuchelei.
Der SPD-Abgeordnete Helge Lind will den Antrag sogar als Zeichen für eine Rückkehr des Faschismus verstanden haben.
Fiktion ist, dass wir in diesem Land ein Problem damit haben, dass zu viele Menschen antifaschistisch denken. Realität, Wahrheit ist aber, dass wir ein massives Problem haben, dass im digitalen und analogen Raum und in vielen Parlamenten faschistisches Denken Realität und Praxis geworden ist, durch große Fraktionen rechtspopulistischer Natur. Das ist die Realität in diesem Land. Und die Realität und die Wahrheit ist nicht, auch wenn Sie das suggerieren wollen, dass global die Machtübernahme durch linksextreme Gruppen in vielen Ländern ansteht. Wahrheit aber ist, dass in vielen Ländern die Normalisierung faschistischer Methoden und autoritäre rechtsextreme Regime auf dem Vormarsch sind.
Warum gibt es von Seiten der etablierten Parteien einen derartigen großen Widerstand gegen das Verbot der Antifa? Eine mögliche Antwort darauf liefert der AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmeier, der im Interview mit auf 1 erklärt, wie linksextreme Gruppen von der Regierung gezielt zur Bekämpfung der politischen Opposition eingesetzt werden.
Wenn Linksextreme finanziert werden, wenn quasi Gegendemonstrationen organisiert und finanziert werden, die dann die größte Opposition ausschalten sollen, dann ist es ja nichts anderes wie ein erweitertes Vorfeld einer Regierung, die das dann dankenswerterweise immer noch ein bisschen sponsert. Am ersten erlebt man das tatsächlich zum Beispiel bei einer Parteiveranstaltung, wenn vorne dran dann wieder irgendwelche NGOs, dazu noch die Gewerkschaften, dazu die Omas gegen rechts, dazu parteipolitische Gegner, zu Gegendemonstrationen aufrufen, die sich explizit als Ziel setzen, etwas zu verhindern. Die wollen ja nicht nur demonstrieren, die sagen, wir verhindern, dass die AfD überhaupt was machen kann. Und wir verhindern, dass ein demokratisch gewählter Bundestagsabgeordneter einen Vortrag zu einem Thema halten kann. Und das ist natürlich bedenklich. Das ist etwas, was mit Demokratie relativ wenig zu tun hat.
Wie dieser NGO-Komplex nicht nur die Opposition bekämpft, sondern auch aktiv die Regierungspolitik beeinflusst, erfahren Sie im heutigen Interview des Tages am Ende der Sendung. Nicht nur linksextreme Strukturen werden mit Steuergeld gefördert, sondern auch ideologisch motivierte Kampagnen im Zeichen der sogenannten Vielfalt. So finanziert die Berliner Senatsverwaltung unter CDU-Bürgermeister Kai Wegner eine neue Werbeaktion für mehr Sichtbarkeit älterer homosexueller und transsexueller Menschen. Das Projekt trägt den Titel »Schau mir in die Augen, Berlin« und wird von der Schwulenberatung Berlin sowie dem Verein Offene Initiative lesbischer Frauen umgesetzt. Dafür fließen 55.000 Euro Steuergeld aus dem Berliner Aktionsplan Selbstbestimmung und Akzeptanz. Ab dem 13. Oktober sollen Plakate mit Slogans wie »Sichtbarkeit ist ein Menschenrecht« 3 Wochen lang in der ganzen Stadt zu sehen sein. Bezahlt vom Steuerzahler. Der Berliner AfD-Politiker Martin Kohler sagt dazu gegenüber auf 1. Unter der CDU geht der linke Gesellschaftsumbau ungebremst weiter. Steuergelder fließen in den NGO-Komplex, damit dieser Aufgaben erledigt, die die Regierung aus Neutralitätsgründen nicht selbst übernehmen darf. Warum die CDU trotz gegenteiliger Wahlversprechen diesen Gesellschaftsumbau weiterhin aktiv fördert, erläutert der Journalist und Autor Björn Harms im Gespräch mit auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huema.
Also man wagt es nicht, in diese Gegnerschaft zur Linken zu gehen. Und versteht eben auch nicht, dass es wichtig ist, diesen Kampf um Begriffe zu führen, dass man nachprüfen muss, Moment mal, Ein Fördertopf gegen Rassismus, schön und gut, aber wen fördern wir da eigentlich? Welche Vereine docken da an? Und man kann eben vor allen Dingen Konservative leider sehr, sehr leicht austricksen, indem man eben, bist du etwa nicht für den Kampf gegen Rassismus? Ne? Also das ist ein einfaches Spiel, man hat das jahrelang verschlafen. Und vor allen Dingen, was auch auffällig ist, dass gerade unter Regentschaft der CDU beispielsweise in Deutschland diese Fördertöpfe teilweise aufgestockt wurden. Ja? Und es ist, wie gesagt, jahrelang verschlafen worden auf diesem Gebiet, was mit diesen Steuermillionen überhaupt passiert. Die 551 Fragen in Deutschland waren ja auch ein großes Thema. Es ist Mangelware leider, dass man da versteht, was dieser NGO-Komplex überhaupt bedeutet und welche Art von kultureller Hegemonie damit zementiert wird.
Warum dahinter nicht nur Unwissenheit und Mutlosigkeit, sondern auch Kalkül stecken könnte und wie der NGO-Komplex in Deutschland insgesamt funktioniert, das erfahren Sie im gesamten Gespräch unter www.auf1.tv. Die Kampagne in Berlin ist nur die Spitze der sogenannten Woke-Ideologie. Die Frauenrechtlerin Caroline Fransen ist davon überzeugt, dass dahinter mehr steckt. Bestimmte Themen dürften heute nicht mehr offen angesprochen werden. Im Gespräch mit auf1 Frontfrau Elsa Mittmannsgruber äußert sie die Ansicht, dass viele Menschen nicht mehr klar und kritisch denken könnten.
Ich weiß nicht, warum die Woke-Ideologie in der Gesellschaft Fuß gefasst hat, denn es geht nicht nur um die Rechte von Frauen und von Transgendern. Es ist mehr. Wir dürfen nicht sagen, dass Immigranten eher Frauen vergewaltigen. Wir dürfen nicht sagen, dass wir keinen Covid-Impfstoff wollen. Es ist also wesentlich umfangreicher. Die Woke-Sache ist größer. Ich habe noch keine brauchbare Erklärung dafür, warum niemand mehr klar oder kritisch zu denken scheint. Wie kann jemand glauben, dass Menschen ihr Geschlecht ändern können? Das ist lächerlich. Wie kann jemand denken, dass jemand im falschen Körper geboren werden kann? Kann jemand in einem anderen Körper geboren werden als in seinem eigenen? Nein. Und niemand hätte vor 10 Jahren solche idiotischen Dinge gesagt. Und jetzt sagt es jeder.
Warum die Trans-Ideologie für Caroline Fransen frauenfeindlich ist und wie sie für diese Ansicht bekämpft wird, erfahren Sie in der gesamten Sendung von Elsa Mittmannsgruber unter www.auf1.tv. auf1 führt die Gespräche, die sonst nirgendwo mehr zu sehen sind, ob zum NGO-Komplex oder zur Trans-Agenda. Getragen wird das alles nur durch unsere Zuschauer. Auch Sie können unsere Arbeit fördern. Alle Möglichkeiten dazu finden Sie unter www.auf1.tv unterstützen. Das gestrige Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zum Rundfunkbeitrag hat für helle Aufregung in der deutschen Medienlandschaft gesorgt. Denn zum ersten Mal überhaupt stellte ein deutsches Bundesgericht den Rundfunkbeitrag an sich in Frage. Sofern im Einzelfall eine schwere Auftragsverfehlung durch ARD und ZDF vorliege. Im konkreten Fall hat das Gericht zwar nicht entschieden. Die Initiative Leuchtturm ARD, die die Klage unterstützt hatte, sieht auf Anfrage von Auf 1 dennoch einen, Zitat, wichtigen Etappenschritt für uns alle und eine Aufforderung an den Berufsstand Journalismus in Selbstreflexion zu gehen. Nicht nur gerichtet an den ÖRR. Auch der Sozialökonom Markus Bönig, bekannt von der Initiative Beitragsblocker, spricht gegenüber Auf 1 von einem Erfolg.
Wir Bundesbürger können von Glück reden, dass wir jetzt ein individuelles Klagerecht haben. Das bedeutet, immer dann, wenn wir feststellen, dass der Öffentlich-Rechtliche nicht ausgewogen, nicht neutral berichtet, können wir vor Gericht ziehen. Ob das dann auch dazu führt, dass wir die Rundfunkbeiträge nicht bezahlen müssen, ist eine zweite Frage. Aber das Allerwichtigste ist, wir dürfen vor Gericht ziehen und wir haben als Bürger endlich das Recht. Das hat Leipzig heute freigemacht. In München beim obersten Verwaltungsgericht war die Entscheidung die gewesen, liebe Klägerin, was beschwerst du dich eigentlich? Du kannst doch zum Rundfunkrat gehen, machst so eine Beschwerde und die ändern das schon. Und genau das Urteil ist aufgehoben worden heute. Das bedeutet, die Richter in München müssen nochmal ganz neu sich damit beschäftigen und sie müssen sich die Beweise angucken. Die Klägerin darf jetzt alle Beweise beibringen, um zu zeigen, wie unfair und wie unausgewogen der öffentlich-rechtliche Rundfunk berichtet. Das ist ein Riesenerfolg.
Bönig erläuterte außerdem, was seiner Ansicht nach aus dem Urteil folgen müsse.
Das bedeutet natürlich, dass jetzt auch viele klagen müssen. Denn wir haben jetzt die Möglichkeit, wir werden jetzt wirklich die Verwaltungsgerichte gleichzeitig fluten können. Denn der Auftrag an alle Verwaltungsgerichte, nicht nur in München, ist nun der gleiche. Prüfe inhaltlich, ob da eine unausgewogene Berichterstattung ist. Und danach entscheidest du, wie es weitergeht. Dieses einfache Abwimmeln ist Geschichte.
Der Freistaat Thüringen plant zurzeit eigens für die Integration von Migranten in den Schulbetrieb 19 sogenannte Chancenassistenzen einzustellen. Auf 1 berichtete, jetzt wird klar, die so geschaffenen Posten werden die Steuerzahler einiges an Geld kosten. Zwar ließ das Thüringer Bildungsministerium eine Auf 1 Anfrage zu den entstehenden Personalkosten bis Redaktionsschluss unbeantwortet, doch aus der Stellenausschreibung geht hervor, dass eine Vergütung nach den Entgeltgruppen S4 oder S8a der Entgeltordnung zum TVL vorgesehen ist. Das bedeutet, in der niedrigstmöglichen Gehaltsstufe mindestens 3.100 Euro brutto im Monat. Bei 19 Stellen sind das knapp 60.000 Euro monatlich und weit über eine halbe Million Euro jährlich. In höheren Gehaltsstufen steigt die Summe natürlich entsprechend an. Im Vergleich dazu sind die Stellen an relativ niedrige Qualifikationen geknüpft. Vorausgesetzt werden zum Beispiel Deutschkenntnisse auf dem Niveau A2. Die Person muss also lediglich in der Lage sein, sich im Alltag zu verständigen und soll doch Schüler beim Erwerb der deutschen Sprache unterstützen. Hans-Georg Maaßen, früher selbst Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat Teile seiner Akte über die Beobachtung durch seine frühere Behörde veröffentlicht. Bislang war die rund 2500 Seiten umfassende Akte als geheim eingestuft. Das Ergebnis zeigt, auf Basis welcher harmloser Äußerungen man heutzutage in das Visier des Geheimdienstes geraten kann. Beobachtet wurde Maaßen wegen sogenannter Delegitimierung des Staates. Als Beleg dafür galten etwa Vergleiche bestimmter Medien mit dem Westfernsehen in der DDR. Die Behörde wertete das als Beweis, dass Maaßen die Bundesrepublik mit der DDR vergleiche. Wegen seiner Kritik am Straftatbestand der Volksverhetzung unterstellte man ihm außerdem eine gewisse Nähe zu Holocaustleugnern. Sogar die Verwendung des Wortes Globalisten wurde Maaßen als vermeintlich antisemitisch ausgelegt. Dabei schreibt der Verfassungsschutz selbst, der Begriff an sich wäre, Zitat, nicht zwingend als antisemitisch konnotiert zu bewerten. Da der Begriff aber auch von angeblichen Extremisten verwendet werde, müsse man ihn zu Lasten Maaßens bewerten. Zwei bereits 2023 verurteilte Islamisten aus der Steiermark sitzen erneut in Haft. Wieder wegen des Verdachts der Planung terroristischer Anschläge. Die heute 17- und 18-Jährigen, es handelt sich um einen Mazedonier und einen Tschetschenen, beide mit österreichischer Staatsangehörigkeit, hatten schon vor 2 Jahren einen islamistischen Anschlag auf eine Schule in Bruck an der Mur vorbereitet und wurden zu 2 Jahren teilbedingter Haft verurteilt. Trotz umfangreicher Resozialisierungsmaßnahmen blieben die Jugendlichen ihrer Ideologie treu und sollen erneut Anschläge geplant haben. Einer wollte laut Ermittlern eine Maschinenpistole erwerben. Der andere soll im Internet nach Bombenbauanleitungen recherchiert haben. Während der islamistische Hintergrund und die Herkunft der Täter längst aktenkundig sind, verschweigen die Mainstream-Medien diese Fakten konsequent. Die Schlagzeile der österreichischen Presseagentur APA, die von zahlreichen Medien unkritisch übernommen wurde, lautet etwa: Verurteilte steirische Burschen wieder wegen Anschlagsplänen in Haft. In der Meldung fehlt jeglicher Hinweis auf ihre Herkunft oder religiös-ideologische Motivation. Auf eins hat die APA um eine Auskunft über die Gründe dafür gebeten. Eine Antwort lag bis Redaktionsschluss nicht vor. Auf eins Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer kommentiert das wörtlich. Die Systemmedien handeln nach dem Motto: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Doch wer Islamismus und einschlägige Herkunft verschweigt, will die Leser bewusst in die Irre führen und von den wahren Ursachen ablenken. Beim Malibu Film Festival feierte am vergangenen Sonntag der Dokumentarfilm An Inconvenient Study, zu Deutsch eine unbequeme Studie des Journalisten Del Bigtree, seine Weltpremiere. Und sorgt für Aufsehen. Der Film thematisiert eine bislang unveröffentlichte Vergleichsstudie des Henry Ford Health Systems in den USA, in der 18.500 Kinder, darunter fast 2.000 Ungeimpfte, untersucht wurden. Das Ergebnis: Geimpfte Kinder sollen ein deutlich höheres Risiko für chronische Krankheiten aufweisen und etwa 4-mal häufiger an Asthma, 3-mal häufiger an Allergien und bis zu 6-mal häufiger an Autoimmunerkrankungen erkranken. Der verantwortliche Medizinprofessor Marcus Zervos habe die Studie laut Bigtree aus Angst um seine Karriere nie veröffentlicht. Das brisante Material wurde nun erstmals öffentlich gezeigt, inklusive versteckter Kameraaufnahmen des Treffens zwischen Zervos und Bigtree. In den Systemmedien wird die Premiere des Films bislang verschwiegen. Deutschland treibt seine militärische Aufrüstung weiter voran und wird immer stärker zum Teil des Konflikts in der Ukraine. Am Donnerstag haben die Bundesregierung und die Ukraine ein neues Militärabkommen geschlossen. Es sieht unter anderem die Produktion deutscher Lynx-Schützenpanzer, die Reparatur von Leopard- und Gepard-Panzern sowie die Einrichtung gemeinsamer Instandhaltungs- und Entwicklungszentren in der Ukraine vor. Bereits ab 2025 sollen die ersten Fahrzeuge im Land produziert werden. In enger Partnerschaft mit Rheinmetall. Die Düsseldorfer Waffenschmiede soll außerdem die Bundeswehr weiter aufrüsten. Für nicht weniger als 300 Millionen Euro soll der Konzern bis zum Jahr 2029 mobile Sanitätseinrichtungen bereitstellen. Diese sollen auch chirurgische und intensivmedizinische Eingriffe ermöglichen und sind spezifisch für den Einsatz nahe der Front konzipiert. Das Projekt könnte sogar noch teurer ausfallen, denn eine Erhöhung des Auftrags ist ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Wir kommen nun zum Interview des Tages, das auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmeier geführt hat.
Sebastian Münzenmeier ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD im Deutschen Bundestag. Er kritisiert die Finanzierung parteinaher NGOs aus öffentlichen Mitteln und warnt besonders im Bereich Migration vor einer Schattenstruktur, die Politik und Verwaltung umgeht und staatliche Entscheidungen faktisch ersetzt. Und genau darüber möchte ich nun mit ihm sprechen. Sehr geehrter Herr Münzenmeier, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Danke für die Einladung.
Herr Münzenmeier, gleich zu Beginn, wie stark ist denn aus Ihrer Sicht der Einfluss von NGOs auf politische Entscheidungsprozesse in der Bundesrepublik Deutschland?
Ja, zu stark, würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen. Ja, also das Problem ist ja, dass man dadurch Transparenz eben abschafft. Und das heißt ja immer, die Nichtregierungsorganisationen, letztendlich ist doch so, aber dass sie wie ein Vorfeld der Regierung funktionieren und genauso auch eingesetzt werden. Also wenn Linksextreme finanziert werden, wenn quasi Gegendemonstrationen organisiert und finanziert werden, die dann die größte Opposition ausschalten sollen, dann ist es ja nichts anderes wie ein erweitertes Vorfeld einer Regierung, die das dann dankenswerterweise immer noch ein bisschen sponsert. Und damit muss Schluss sein, das geht so nicht, das ist kein echter demokratischer Wettbewerb dann.
Können Sie vielleicht auch ein paar konkrete Beispiele nennen, wo eben diese staatlich geförderten NGOs dann parteipolitische Arbeit sozusagen zugunsten der Regierung betreiben?
Also die Omas gegen Rechts beispielsweise ist ja auch so ein Kuriosum. Die haben zum Beispiel Geld aus dem Bundeskanzleramt erhalten, direkt aus dem Bundeskanzleramt, wo sie unterstützt wurden. Und was machen die Omas gegen Rechts? Nichts anderes den ganzen Tag, wie gegen die AfD zu protestieren. Oder ein zweites konkretes Beispiel, das lief nicht direkt über eine NGO, aber es gibt einen SPD-Lokalpolitiker in Rheinland-Pfalz, der hat einen Rap-Song gemacht und da hat er drinnen aufgefordert, man müsse den AfDlern die Zähne einschlagen. Kurz darauf hat er dann einen Kulturpreis des Landkreises bekommen, der natürlich auch dotiert war. Und das sind solche Dinge, wie man staatliches Geld eben Menschen zugutekommen lässt, die das letztendlich für Gewaltbereitschaft, Linksextremismus oder ähnliche Dinge benutzen.
Interessant ist ja, dass man diese NGOs so gemeinhin eher mit linken Parteien assoziieren würde. SPD, Grüne, die Linken vielleicht auch. Aber, das zeigen ja auch aktuelle Beispiele, zum Beispiel Kulturstaatsminister Weimar, spielt ja auch die CDU vorne mit dabei, als eigentlich konservative Partei. Wie erklären Sie sich das?
Naja, also Merz hat vor der Wahl versprochen, links ist vorbei. Und ich erinnere mich noch sehr gut, in der Vorwahlzeit und um die Wahl herum gab es ja auch eine Anfrage der CDU-Bundestagsfraktion mit etlichen 100 Fragen zur Finanzierung von NGOs. Das ist alles nach der Wahl vergessen. Plötzlich will man nicht mehr drüber reden. Und ich glaube, auch die CDU ist eigentlich dankbar darum, dass diese ganzen NGOs versuchen, ihnen den politischen Gegner AfD vom Hals zu halten. Genauso wie es hier in Österreich mit der FPÖ ja dann eben auch läuft. Und da muss man ran. Ich glaube, was die CDU noch gar nicht verstanden hat, nicht nur die AfD ist der Feind dieser NGO, die CDU ist ja es genauso. Also an dem Tag, wo die nicht mehr genau machen, was ihnen irgendwelche NGOs diktieren möchten, dann geraten die auch ins Fadenkreuz. Und ich glaube, diese Erkenntnis muss sich bei denen erst durchsetzen, damit sie verstehen, welchen Unsinn sie da eigentlich fabrizieren.
Glauben Sie wirklich, dass das Nichtverstehen ist von Seiten der CDU oder vielleicht auch Kalkül ist? Sie haben ja schon
teils
angesprochen, genau. Bekämpfung der Opposition.
Genau, also teils. Ich würde sagen, ein Großteil ist Kalkül, aber es gibt den einen oder anderen, der, glaube ich, wirklich noch relativ blind durch die Gegend läuft und sich denkt, na ja, gut, aber uns trifft's ja nicht. Mhm.
Sie haben schon angesprochen, Instrumentalisierung dieser NGOs auch gegen die Opposition. Wie erleben Sie das dann ganz persönlich im Bundestag als Abgeordneter, wie sich diese Arbeit der NGOs dann auch auswirkt auf Ihr politisches Mandat oder aus die Ausübung Ihres Mandats auch?
Also ich würde sagen, am ersten erlebt man das tatsächlich zum Beispiel bei einer Parteiveranstaltung, wenn vorne dran dann wieder irgendwelche NGOs, dazu noch die Gewerkschaften, dazu die Omas gegen Rechts, dazu parteipolitische Gegner, zu Gegendemonstrationen aufrufen, die sich explizit als Ziel setzen, etwas zu verhindern. Die wollen ja nicht nur demonstrieren, die sagen, wir verhindern, dass die AfD überhaupt was machen kann. Und wir verhindern, dass ein demokratisch gewählter Bundestagsabgeordneter einen Vortrag zu einem Thema halten kann. Und das ist natürlich bedenklich. Das ist etwas, was mit Demokratie relativ wenig zu tun hat. Und da, glaube ich, spürt man das am krassesten eigentlich. Ja.
Die Demonstrationen auf der Straße sind das eine. Gibt es da vielleicht auch im parlamentarischen Betrieb, sage ich mal, gesetzgebungsmäßig auch hier Einfluss durch NGOs?
Da wir absolut, natürlich versuchen NGOs und Lobbyisten generell, natürlich versuchen die, insbesondere bei Regierungsfraktionen, ehrlicherweise, versuchen die natürlich da im Büro zu sitzen und sagen, wir haben schon mal was vorbereitet, ja, wir könnten vielleicht mal über einen Gesetzentwurf drüber gucken und so. Da gibt es unaufgeforderte Stellungnahmen, die dann reinkommen, wo man sich zu Dingen äußert. Das gibt's schon immer wieder. Da muss man natürlich sagen, konzentrieren die sich in erster Linie auf die regierungstragenden Fraktionen, weil sie dort die Chance haben,
ihre Inhalte auch wirklich dann in Gesetzentwürfe zu gießen.
Ja, in der Einleitung habe ich es kurz erwähnt, auch im Bereich Migration, Migrationspolitik, innere Sicherheit spielen NGOs eine Rolle. Sie haben zum Beispiel wiederholt auf das sogenannte Afghanistan-Programm von Ex-Außenministerin Baerbock hingewiesen. Welche Rolle spielen denn NGOs in diesem Migrationsbereich genau?
Ja, also erstens profitieren sie natürlich massiv, weil Asyl bedeutet auch, es wird sehr, sehr viel Geld verteilt. Ja, es werden Jobs verteilt, es wird Wohnraum belegt, das wird alles bezahlt von diesem Staat. Und NGOs bereiten, glaube ich, erstens schon mal durch Öffentlichkeitsarbeit den Boden, indem man sagt, wie grausam ist denn das und das, der Familiennachzug, die armen Menschen müssen noch ihre Familie nachholen können. Dann gibt es ja sowas wie das Institut für Menschenrechte, ist auch letztendlich so eine NGO, die dann da steht und sagt, naja, aber da müssen wir uns doch drum kümmern, das sind doch alles Menschenrechte und so. Also man bereitet schon den Boden für eine Migrationspolitik, die völlig verrückt ist, die ganz klar links ist. Und dann übt man natürlich auch Druck aus auf Politiker. Also ich glaube, es ist nicht für jeden so einfach, der jetzt nicht von der rechten Seite kommt und etwas gestellter ist, dass man plötzlich erleben muss, dass die E-Mail-Postfächer zugespammt sind, dass in den Büros angerufen wird, dass bei Terminen da Leute auftauchen und sagen, ja, wie könnt ihr sowas machen als CDU? Also das ist alles NGO-Arbeit, das wird alles quersubventioniert und damit muss Schluss sein.
Kann man sagen, eine politische Wende in Deutschland ist nur dann möglich, wenn dieser NGO-Komplex verschwindet, entmachtet wird?
Ich glaube, eine politische Wende ist schon möglich an der Wahlurne. Sie muss bloß danach dann entsprechend auch flankiert werden. Das heißt, wenn eine AfD an der Regierung beteiligt wäre oder wird, dann muss natürlich klar sein, dann wird mit dieser NGO-Finanzierung sofort ausgemistet. Dann stellen wir diesen Geldhahn ab, weil auf Dauer nur ein Parlamentserfolg reicht nicht. Ja, man muss eben auch eine Gesellschaft prägen. Und es kann nicht sein, dass eine NGO dann, das würden wir umgekehrt ja auch so nicht machen, es kann nicht sein, dass eine NGO eingesetzt wird, um dann eben eine Regierung den Weg zu ebnen oder umgekehrt, wenn es die falsche Regierung aus deren Sicht ist, die wieder aus dem Amt zu stürzen. Damit muss Schluss sein.
Sollte die AfD mal in diese Verantwortung kommen, wie will man das dann anstellen? Reicht es aus Ihrer Sicht einfach, den Rotstift anzusetzen und das Problem ist erledigt oder braucht es da noch weitere Maßnahmen?
Also ich würde sagen, wenn der Rotstift angesetzt wird und da kein Geld mehr fließt, dann ist schon sehr viel erledigt, weil viele dieser Menschen müssen sich dann reelle Jobs suchen, ja, und können nicht mehr auf Staatskosten oder auf NGO-Kosten da rumsitzen. Und ich glaube, das würde ganz massiv die erschüttern. Und deswegen kämpfen sie ja in ganz Europa so wild gegen Orban, gegen Kickl, gegen Weidel. Und ich glaube schon, ein Rotstift ansetzen ist ein ganz, ganz großer Schritt. Danach gibt es bestimmt immer noch Vereine, die irgendwas postulieren. Aber wenn die nicht mit Staatsknete gefüttert werden, dann können sie ja das ja machen.
Sie haben schon gesagt, ein Sieg an der Wahlurne reicht nicht. Welche Bedeutung kommt denn auch einer Zivilgesellschaft von rechts, nenne ich es jetzt einfach mal salopp, auch zu? Wie müsste die strukturiert sein, wenn es jetzt dann sozusagen nicht zu so einem NGO-Komplex werden soll?
Na, ich glaube schon, dass beginnen wir mal bei der Medienlandschaft. Also wenn wir keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr haben, dann haben wir mehr echten Wettbewerb in der medialen Landschaft. Und natürlich sind dann alternative Medien wichtig, die sagen, wir bilden uns unsere eigene Meinung, wir fallen nicht darauf ein, was einfach nur die Regierung sagt, sondern wir berichten kritisch, durchaus auch kritisch, aber neutral. Das geht weiter über Kultur. Wir brauchen eigene Kulturveranstaltungen. Es kann nicht sein, dass schon in Schulbüchern irgendwie LGBTQ-Propaganda irgendwie propagiert wird. Und das sind alles Punkte, das meine ich damit, nur ein Wahlsieg reicht nicht. Das muss eben, da müssen auch dann Taten folgen. Das muss eine, ja, Zivilgesellschaft, ich gebe zu, ich mag den Begriff nicht. Aber man muss eigentlich auf jedem Feld, muss es auch ein rechtes Angebot geben, wo man sagt, okay, da fühlt man sich zu Hause, das bietet mir auch etwas.
Abschließende Frage, wenn Sie die Möglichkeit hätten, bei welcher NGO, bei welchem Programm würden Sie als erstes den Rotstift ansetzen?
Demokratie leben.
Weil?
Ja, weil Demokratie leben steht sinnbildlich dafür, wie man mit der Gießkanne die Kohle verteilt, wie man wirklich auch völlig dubiose islamistische Linksextreme Unterorganisationen fördert. Das muss aufhören. Das ist mit der größte Posten bei den NGOs in Deutschland. Weg damit.
Herr Münzmer, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke für die Einladung.
Zum Abschluss noch eine erfreuliche Nachricht von der österreichischen Justiz. Das Oberlandesgericht Wien hat entschieden, dass man das sogenannte Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes, kurz DÖW, als pseudowissenschaftliche Institution bezeichnen darf. Die Richter sehen darin keine Beleidigung, sondern eine von der Meinungsfreiheit gedeckte Kritik. Ein schöner Erfolg für alle, die sich vom selbsternannten Wahrheitsmonopol der Linken nicht einschüchtern lassen. Denn das DÖW, das vom Innenministerium mit der Erstellung eines Rechtsextremismusberichts beauftragt wurde, fällt seit Jahren unter anderem durch die Diffamierungen alternativer Medien auf. Auch auf 1 wurde von diesem Verein bereits als als rechtsextreme Plattform verunglimpft. Und weil Meinungsfreiheit dort offenbar nur einseitig gilt, verweigert man unseren Journalisten bei Pressekonferenzen regelmäßig das Fragerecht. Das OLG Wien hat nun jedenfalls klargestellt, Kritik ist erlaubt, auch an jenen, die sie am wenigsten vertragen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.